Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Pink-Podcast. Heute am Mikrofon ist nicht Professor Nico Herting und auch nicht Dr. Stefan Brink, sondern Karl Nowak. Ich bin der wissenschaftliche Mitarbeiter von Professor Nico Herting. Und ich sitze hier gegenüber von Dr. Markus Winschelbaum.
Hallo.
Wir sind bei den Kölner Tagen Datenschutzrecht. Markus ist Policy und Digital.
Strategie, Advisor, so viele Worte, ja genau.
Beim Hamburger Datenschutzbeauftragten und hat heute auch hier ein Referat gehalten über den Digital-Omnibus, der sowohl hier im Podcast als auch heute hier auf der Tagung häufig Thema war. Der Omnibus besteht ja aus zahlreichen Themenclustern, die alle als Korrektur von verschiedenen digitalen Gesetzen, vor allen Dingen eben auch der DSGVO, gedacht sind. Und Markus, würdest du sagen, ist es eine echte Reform, die dort in Brüssel liegt?
Also ich glaube, man muss, um über den Stand und die Aussichten des Digital-Omnibuses zu sprechen, verstehen, was ein Digital-Omnibus ist und in welchem Kontext er entstanden ist und was das Ziel war. Grundsätzlich ist der Digital-Omnibus nur ein Teil einer größeren Strategie. Die Idee war ursprünglich, dass man schnell einen Digital-Omnibus schafft, indem man für die Wirtschaft durch gezielte, quasi chirurgische Eingriffe schnell Erleichterung schafft. Und das sollte dann aber schnell abgeschlossen werden, ähnlich wie es jetzt mit dem AI-Omnibus dann geschehen ist, und da unter Zeitdruck wegen des Fristbeginns mit den Hochrisikopflichten. Das ist ja dann jetzt zeitig geschehen. Die Idee war wahrscheinlich, dass das genauso zeitig ist, weil an den Omnibus anschließend der sogenannte Digital Fitness Check kommen sollte. Das hat eine gewisse Logik, dass man nämlich sagt, okay, wir machen die schnellen Änderungen als erstes und danach schieben wir diesen Digital Fitness Check. Ah, was ist das? Ein Digital Fitness Check? Da muss man in die Better Regulation Guideline reinschauen. Das ist quasi so das Dokument, das erklärt, wie Gesetzgebung idealerweise in Brüssel funktionieren soll. Und da ist das quasi eine Evaluation von mehr als einem Rechtsakt. Die Idee war, dass man, nachdem man schnell quasi die Nothilfe leistet und den Patienten gerade so rettet, man erstmal eine ordentliche Diagnose macht und mal guckt, wie kommen die ganzen Rechtsakte eigentlich zusammen, wo liegen die Probleme. Und dann, wenn man das gemacht hat, nachdem man quasi schnelle Hilfe geleistet hat, danach eine Diagnose gemacht hat, dass man dann eine ordentliche Operation macht. Also die große Reform des Digital Acquis, wie man das dann immer sagt, dass man sich halt das Digitalrecht als solches anschaut und versucht, ein Gefüge zu schaffen, was passt. Und das hat nicht geklappt.
Okay, und die Vorschläge, die der Omnibus beinhaltet, ist überhaupt damit zu rechnen, dass diese in dieser Form umgesetzt werden? Also es gibt ja einiges, du hast sie heute alle einmal aufgezählt zum Begriff von personenbezogenen Daten. Es gibt einiges bei den betroffenen Rechten. Es gibt ein 88 A und B.
Also es ist ein bunter Strauß an so Einschnitten, die alle gemeinsam haben, dass man versucht, nicht die materiellen Probleme der DSGVO zu lösen, indem man eine Regelung ändert, materiell, sondern es sind Versuche, Anwendungsbereiche zu ändern und dadurch schnell Erleichterungen zu schaffen. Das war auch das Ziel des Omnibus, das ausgeschriebene Ziel, dass man nicht in tiefergehende Reformen geht, sondern versucht, über Anwendungsbereiche den Pflichtenkatalog quasi von vornherein zur Seite zu schieben. Und also vielleicht, um darauf noch mal einzugehen, der Grund, warum das, also ich habe es jetzt so pauschal gesagt, das hat nicht geklappt. Das hat bisher nicht geklappt und der Grund dafür ist einfach nur, dass man erwartet hat, dass der Omnibus sehr schnell passiert, man dann diese Diagnose hat und dann die Operation. Das Problem ist jetzt, dass diese erste Hilfe so lange dauert, dass das Projekt dieser Diagnose, des Digital Fitness Checks, wahrscheinlich zeitgleich mit dem Omnibus Verhandlungen beginnen wird. Also der Digital Fitness Check soll in Quartal 1, 27 veröffentlicht werden. Zeitgleich werden die Trilogverhandlungen beginnen. Das wird dazu führen, dass am Ende wir die Veröffentlichung einer grundsätzlichen Analyse unseres Digitalrechts haben und zum gleichen Zeitpunkt die Verhandlung für ein Paket beginnen, das eigentlich nur als erste Hilfe dient. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn so ein Dokument in Verhandlungen einschlägt. Wenn draußen quasi bekannt ist, öffentlich bekannt ist, welche Probleme da sind und dann die Trilogpartner gefordert sind, nicht darauf zu reagieren, sondern einfach nur einen Plan festzuhalten, das ist nicht wahrscheinlich, weil dann der Druck natürlich hoch ist und dann wird es Verhandlungen geben, es wird noch Sachen reinfahren. Das haben wir jetzt auch beim AI-Omnibus gesehen, wo wir auf einmal das also rechtspolitisch hochaktuelle Thema von Deepfakes auf einmal reinverhandelt haben, obwohl das nie auf dem Tisch lag. Man kann sich gut vorstellen, dass das dann genau dazu führen wird. Und das Problem ist, dass dann die Verhandlungen um den Omnibus sich potenziell verlängern. Meinetwegen haben wir dann 27 eine Reform stehen. Ich kann ja gleich auch noch sagen, welche Punkte da dann vielleicht am ehesten drin sind. Aber der Punkt ist, dass wir dann langsam keine Zeit mehr haben, weil 29 nämlich die nächste Wahl ist. Das heißt, auch die Amtszeit der Kommission endet dann. Und um einen ordentlichen Gesetzgebungsprozess mit einer großen Reform zu machen, weil dieser Gesetzgebungsvorschlag wird nicht Teil des Digital Fitness Checks sein, das ist nur eine Evaluierung, braucht man regulär für einen ordentlichen Trilog etc., ein Impact Assessment, alles, was da halt dazugehört, nochmal 2 Jahre. Und wir sind schon quasi jetzt gerade in diesen Planungen irgendwann in 27 Mitte. Das wird kurz vor der Wahl nicht klappen, zumal man jetzt ja also Berichte gelesen hat, dass von der Leyen keine dritte Amtszeit anstrebt. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass da der politische Wahlkampf um die Kandidatur den Wahlkampf noch vorverlagert. Das heißt, es ist eine große Reform, wie sie mal angedacht war, wird in dieser Amtszeit wahrscheinlich nicht geschehen. Was halt passieren wird, ist, dass gewisse Bestandteile des Omnibuses, die auf jeden Fall unstrittig sind, wahrscheinlich durchgehen werden. Vieles von dem wurde, das wurde ja heute angesprochen. Ich glaube, was jeder für sinnvoll hält, ist die Reform der Meldekanäle, dass man einen einheitlichen Meldekanal in ganz Europa hat und gegebenenfalls auch die Schwelle für die Meldung, für die Schwere der Meldung anhebt, sodass nur quasi Hochrisikofälle gemeldet werden, nicht mehr jede Datenpanne. Mhm. Solche Fälle sind, glaube ich, dann mit dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel der Auskunftsanspruch als solcher ein Thema ist, was damit reinfließen wird, einfach nur, weil das so ein praxisrelevantes Thema ist. Bei den Cookies zum Beispiel, also ist ja auch bei den Planungen bezüglich der Reform der DSGVO in dieser Hinsicht, gibt es bestimmt viele Bedürfnisse, dass das durchgeht. Aber gerade da hat das Europäische Parlament jetzt angekündigt, was sie noch nie vorher gemacht haben, ein Impact Assessment durchzuführen. Ja. Was sonst immer die Kommission macht. Die hat das gelassen beim Omnibus, weil sie meint, das ist ja so ein kleines Reformchen, da braucht man kein Impact Assessment. Und ein Impact Assessment ist halt nach der Better Regulation Guideline ein Dokument, was sich damit auseinandersetzt. Brauchen wir diese Regelung? Oder sollten wir darauf verzichten? Oder wie sollte diese Regelung aussehen? Und jetzt macht es zum ersten Mal das Europäische Parlament. Das heißt, das wird ein strittiger Punkt werden. Da bin ich mir nicht sicher, ob das dann am Ende wirklich durchgeht. Also das ist im Endeffekt viel auch jetzt Raterei. Aber man spürt, finde ich schon, dass bestimmte Themen einfach unstrittig sind und dass sie durchgehen werden. Und andere Themen, die strittig sind, wenn man sich so die Verhandlungen anschaut, kann man sich denken, dass so die große Reform des Begriffs des Personenbezugs, die wird nicht jetzt noch in die Bus kommen. Das kann ich mir nicht, vorstellen. Ja.
Okay, dann hören wir auf mit dem Raten und sprechen vielleicht so ein bisschen auch über dein persönliches Fazit zum Omnibus, und das ist ja vor allen Dingen eben mit dem bestehenden Recht zu arbeiten, mit dem auch bestehenden nationalen Recht in den Mitgliedstaaten. Wie kann man, du sprichst davon, dass man das nutzen soll, um Brücken zu bauen, um Probleme zu lösen, die DSGVO derzeitig vielleicht nicht löst. Könntest du einmal ein Problem nennen und erklären, wie man es mit den bestehenden Rechtssätzen lösen könnte?
Also ich glaube, dass ein Kernproblem ist zum Beispiel, das würde ja auch jeder ansprechen, dass man sagt, wir haben ein Riesenproblem damit, dass wir für KI zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir ein KI-System sicher machen wollen, dass wir dafür zum Beispiel einen Filter brauchen. Und gegebenenfalls brauchen wir eine personenbezogene Datenverarbeitung für diesen Filter, weil wir testen möchten, anhand von Echtdaten beispielsweise, ob diese Filter funktionieren oder nicht. Das ETSA-Papier ist natürlich hervorragend in der Hinsicht, dass es Szenarien aufzeigt, in denen man ein KI-System bedienen darf, obwohl es zum Beispiel aufgrund von rechtswidrigen Datenbeständen trainiert worden ist, das Modell, das zugrunde liegt. Es sagt dann aber nur, dass man das quasi nur machen darf, wenn man Schutzmaßnahmen vorsieht, um die Extrahierung von diesen rechtswidrigen Daten, mit denen das personenbezogene Modell oder das Modell trainiert worden ist, zu extrahieren. So, wie macht man das? Da braucht man ja dann Filter beispielsweise zu oder sonstige systemseitige Maßnahmen, und die muss man ja testen auf ihre Effektivität hin. Der ESA sagt aber nicht, auf welcher Rechtsgrundlage man das macht. Und ich glaube, dass diese Umsetzung der Maßgaben der Aufsichtsbehörden also ein, glaube ich, das Thema der Stunde sind, dass man versucht, diese KI-Systeme sicher zu machen, dass man aber nicht genau weiß, worauf man sich beziehen soll. Denn regelmäßig wird man sich wahrscheinlich auf das berechtigte Interesse berufen, und dann sagt man was. ja, ist schon wichtig, ne? Dass so ein KI-System jetzt nicht zum Beispiel diskriminiert, dass es keine Hassrede dann rausgibt, dass es keinen Missbrauch mit diesem System stattfindet. Aber wie teste ich das dann und wie teste ich, dass ich das sicherstellen kann? Auf welcher Rechtsgrundlage darf ich überhaupt KI-Eingaben protokollieren, um zu sehen, ob das System missbraucht wird? Und ich glaube, dass man da muss man sich dann Rechtsgrundlagen suchen. Und typischerweise ist man in Deutschland, finde ich, da sehr fokussiert auf gesetzliche Rechtsgrundlagen. Und selbst beim berechtigten Interesse sagt man, ja gut, da gibt es EuGH-Rechtsprechung zu, die sagt, es gibt ein Parlamentsgesetz, das einen Sollzustand vorschreibt, den kann man wohl folgen. Aber also just heute ist ein EuGH-Urteil dann rausgekommen, NTH Haustechnik heißt es, glaube ich, das war auch eine deutsche Vorlagefrage, wie man im Titel anmerkt, das nochmal explizit dargelegt hat, dass der Begriff des Rechts, des mitgliedstaatlichen Rechts, wie er zum Beispiel in Artikel 6 Absatz 3 vorkommt, wie er in Artikel 9 Absatz 2 vorkommt, dass der sehr viel weiter zu verstehen ist als das reine formelle Parlamentsgesetz, sondern dass man da sehr viel mehr drunter fassen kann, solange es genauso vorhersehbar und quasi ja, Hand und Fuß hat wie ein normales Gesetz. Und das führt dann dazu, dass wir einerseits darüber reden müssen, inwiefern wir in einer Interessenabwägung nach zum Beispiel Artikel 6 Absatz 1 Litera f Recht wie die KIVO einfließen lassen können, die halt sagt, Testen ist wichtig. KI-Systeme haben diese Risiken und es ist sinnvoll zu testen. Und wenn wir Recht haben, dass es nur für Hochrisiko vorschreibt, dann sollten wir trotzdem in einer Interessenabwägung diese Idee des Tests als Sicherung im Sinne der Betroffenen auf jeden Fall mit beachten. Und wir haben auch Anknüpfungspunkte in der DSGVO, um das zu machen. Alleine in Artikel 32 haben wir natürlich auch in Absatz 1 den Begriff der Überprüfung, auf Englisch des Testings von TOMS. Und ich glaube, dass es wertvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu belegen, wie können wir Fachrecht uns zunutze machen, um das zu aktivieren und um eine, sage ich mal, die gesetzgeberische Vorstellung vom Sollzustand zu erreichen. Und das ist dann einmal die KIVO, das ist aber auch unsere jahrelange Erfahrung zum Beispiel mit Antidiskriminierungsrecht. Da haben wir Rechtsprechung zu, da haben wir eine Richtlinie zu, da haben wir einen gewachsenen Körper an Recht. Und dieser gewachsene Körper an Recht muss an sich herangezogen werden, um die Interpretation des berechtigten Interesses zu informieren. Und dann, wenn man auf dieser Ebene miteinander spricht, glaube ich, ist die Debatte auch spannender, weil es dann nicht mehr darum geht, dass man abstrakt sagt, ja, Testen ist gut, Testen ist schlecht. Unter welchen Bedingungen könnte das gut sein? Ja, haben wir jetzt nichts, müssen wir uns irgendwie jetzt überlegen. Sondern man kann dann anhand des gegebenen Rechts einen Sollzustand vielleicht definieren und überlegen, was quasi der nach der Datenminimierung, die natürlich zu beachten ist, sinnvolle Weg ist, diesen Zustand zu erreichen. Und am Ende, und das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, halt nicht diskriminierende KI-Systeme oder weniger diskriminierende KI-Systeme zu haben und diese auch darauf zu testen. Das ist, finde ich, ein sehr konkreter Use Case, der, wenn man mit der Praxis also spricht, viele Leute umtreibt und beschäftigt, wie man das machen kann. Weil es einfach, es gibt sehr wenig dazu. Und ich glaube, dass man in diesem Zuge, und das ist quasi der erste Schritt, davon abrücken muss, von dieser Idee von die DSGVO bleibt unberührt, wie es häufig in diesen ganzen Rechtsakten steht, dass man daraus reflexartig sagt, dass die DSGVO unbeeinflusst bleibt. Das ist nicht der Fall. Die DSGVO bleibt anwendbar, aber sie muss im Lichte des Fachrechts im Rahmen ihrer unbestimmten Rechtsbegriffe interpretiert werden und nur so kann sie halt mit Leben gefüllt werden, glaube ich. Und wenn wir diese so eine Art, also auch eine andere Haltung in dieser Hinsicht entwickeln und so ein reflexhaftes Koordinieren haben, wo wir sagen, okay, die DSGVO gibt mir nichts zu diesem konkreten Thema, was kann ich aus dem Recht ziehen und wie kann ich das mit der DSGVO kombinieren, dann werden die Diskussionen besser. Weil dann können wir nämlich darüber reden, passt dieses Recht, was will dieses Fachrecht, ist das hier wirklich das notwendige Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Und ich glaube, das sind die Debatten, die wir eigentlich haben müssen.
Okay, vielen Dank, Markus, für diesen Schlusssatz und auch für deinen Vortrag hier bei den Kölner Datenschutztagen. Und dann lass uns jetzt mal zum Buffet gehen.
Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das spontane Interview.
Willkommen zum zweiten Kurzinterview im Rahmen der Kölner Datenschutztage. Nun sitzt mir gegenüber Dr. Nina Herbert, auf Datenschutzrecht spezialisierte Rechtsanwältin aus Berlin.
Hallo Karl.
Nina, du hattest gestern einen Vortrag gehalten mit dem Titel Cookies und Chroniken einer Never-Ending Story. Das vorherige Interview mit Markus handelt über den Digital-Omnibus. Und bevor wir über aktuelle Rechtsprechung zu Cookies sprechen, vielleicht ein bisschen überleitend, was steht denn im Omnibus konkret zu Cookies. Denn ich kann mich erinnern, als der Omnibus im vergangenen Jahr erst geleakt und dann etwas abgeändert veröffentlicht wurde, stand in einigen Zeitungen das Ende der Cookie-Banner, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nina, sind Cookies doch eine Ending-Story?
Nein, ich befürchte, zu dem Ergebnis kommen wir nicht. Und dieser Satz, den du gerade formuliert hast, so oder ein bisschen anders, den habe ich in den letzten 10 Jahren regelmäßig gelesen. Es gibt immer Anlass zur Hoffnung. Aber der digitale Omnibus wird die Hoffnungen nicht erfüllen, in dem Punkt zumindest. Wenn ich einen kleinen Schritt zurück machen darf, um das besser einordnen zu können für diejenigen, die zwar Datenschützer sind, aber nicht sich jeden Tag mit dem Thema Cookies und Tracking und sowas beschäftigen, sondern einen anderen Fokus haben. Die Problematik und Schwierigkeit beim Tracking ist, dass man sich eben nicht nur DSGVO und Datenverarbeitung anschauen muss, sondern wenn auf Webseiten oder in Apps zum Beispiel Daten verarbeitet werden, braucht das Ganze, zum Beispiel um die Webseite darzustellen, immer vorher noch einen Endgerätezugriff. Und der kann auch ein bisschen intensiver ausfallen in Form von, zum Beispiel, es wird ein Cookie gesetzt, in dem werden Informationen gespeichert. Je nachdem, welcher Zweck verfolgt wird. Der Zweck kann einfach nur sein, die Webseite wird ordentlich angezeigt, sie wird sehr schnell angezeigt und sehr sicher angezeigt. Oder aber der Zweck der Verarbeitung ist, dass das Nutzerverhalten nachverfolgt wird. Und dann wird eben in so einem Cookie viel mehr gespeichert als wie nur eine Uhrzeit oder sowas. Und diese vorgelagerte technische Situation fällt noch nicht unter die DSGVO, sondern unter die Privacy-Richtlinie. Das ist eine telekommunikationsbezogene Regelung, wo es um die Sicherheit auch und Integrität des Gerätes an sich geht. So, und da gibt es schon seit über 20 Jahren eine Regelung zum Endgerätezugriff. Das ist der Artikel 5 Absatz 3 Privacy-Richtlinie. Der ist in den Mitgliedstaaten national umgesetzt. In Deutschland ist es der Paragraph 25 TDDDG. Und wer jetzt schon langsam eingeschlafen ist bei meinem Erzählen, das ist nachvollziehbar, das ist nicht unterkomplex. Und diese Regelung, die sich auf den Endgerätezugriff und das Setzen von Cookies bezieht, geht dann fließend über in der Regel in eine Datenverarbeitung. Und da kommen also TDDDG und DSGVO zusammen. Und das sorgt seit Anbeginn dieser Regelung für Probleme, denn die Frage, wann etwas erlaubt ist, ist systematisch in beiden Gesetzen anders geregelt und für die beiden Gesetze sind auch verschiedene Aufsichtsbehörden zuständig. So. Und jetzt hat man sich gedacht, das ist ein Problem, das wollen wir versuchen zu lösen. Und das ist eine gute Idee. Da stehe ich sehr dahinter, dieses Problem zu lösen. Aber wie man es jetzt im Omnibus versucht hat, funktioniert nicht. Und das möchte ich gerne mal erläutern. Es gibt den Entwurf eines Artikel 88a für die DSGVO. Und der soll eben diese beiden Prozesse, Endgerätezugriff und anschließende Datenverarbeitung, kombinieren und dafür dann den Rechtsrahmen schaffen. Was man da aber gemacht hat, ist, und einfach den Wortlaut aus dem Artikel 5 Absatz 3 Privacy-Richtlinie zu nehmen und drumherum ein bisschen was zu basteln mit zusätzlichen Begriffen und Rahmenbedingungen und Wörtern, die nicht definiert werden. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. In diesem Entwurf findet man zum Beispiel jetzt die Begriffe Aggregated Information und Measure the Audience, also Reichweitenmessung. Beides sind Formulierungen, die mir seit Jahren auch schon bekannt sind, weil sie immer wieder für Streit sorgen. Das heißt, was man hier versucht hat, ist eine Regelung zu schaffen, um es leichter zu machen. Man hat sich aber offenbar niemand getraut, einfach zu sagen, wir gehen das jetzt mal, wir fangen auf dem weißen Papier an und schaffen eine neue Regelung. Nein, man hat was Altes kombiniert mit oder ergänzt um etwas, was klar ist, in der Anwendung ist das strittig. Und meine Kritik daran ist, es werden die Rechtsunsicherheiten, die es bisher gab, werden dadurch eher noch vergrößert für diejenigen, die das einhalten müssen. Und wir haben keinerlei Bürokratieerleichterung, denn den Artikel 5 Absatz 3 Privacy-Richtlinie, den wird man nicht streichen. Der wird nur in seinem Anwendungsbereich reduziert auf Endgerätezugriffe, die dann nicht zu einer Datenverarbeitung führen. Das heißt, wir haben am Ende zwei Gesetze mit Inhalten, die sehr schwer in der Anwendung sind auszulegen. Und also man weiß nie, was passiert, aber meine größte Hoffnung ist, dass das wieder eingestampft wird, weil das niemandem helfen wird. Und jetzt hast du noch die Frage gestellt oder gesagt, es gab Headlines das Ende von Cookie-Bannern. Es gibt da noch weitere Ideen im Omnibus, die es auch schon, die es schon länger gibt und wo es in Deutschland auch schon gesetzgeberische Ansätze gibt, sogenannte PIMS, Personal Information Management Systems zu schaffen. Das, also ich formuliere das jetzt mal sehr abstrakt. Das sind im Grunde, kann in einem Browser oder separat vom Browser Tools sein, in denen man zentral für seinen kompletten Website-Besuch, egal welche Webseite, Einstellungen treffen kann, also über Website-übergreifend Einstellungen treffen kann, ob man jetzt in Cookies einwilligen möchte oder nicht.
Das klingt erstmal verlockend.
Das klingt verlockend. Man denkt also einmal hier irgendwo Ja oder Nein gesagt und dann wird man nicht mehr genervt. Das haut aber aus meiner Sicht sowohl juristisch als auch aus praktischen Gründen an vielen Ecken und Enden nicht hin. Weder so, wie man in Deutschland bisher versucht hat, das im 26 TDDDG zu regeln, noch die Ideen, die man jetzt hier im Omnibus hat. Damit will ich jetzt niemanden langweilen, aber kurzum, ich glaube, dass alles, was da im Omnibus zum Thema Cookies steht, in der Praxis nicht helfen wird, irgendwas zu vereinfachen.
Dann schauen wir vielleicht mal auf die Praxis. Welche Entscheidungen sollte man im Hinblick auf Cookies denn aktuell auf dem Schirm haben? Was gibt es da so Neues in der Rechtsprechung?
Ich mache mal einen ganz kleinen Ausblick international. Da gab es im letzten halben Jahr von der französischen Aufsichtsbehörde, der CNIL, mehrere Bußgelder, sehr hoch. Das höchste 325 Millionen Euro gegen Google. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja gut, kümmern die sich um Google, was soll ich als kleiner Online-Shop, was juckt mich das? Aber es hat trotzdem in verschiedenerlei Hinsicht Aussagekraft, das ist nicht das erste Bußgeld gegen Google in Bezug auf Cookies und man sieht, der Preis hat sich gesteigert. Beim ersten Mal waren es noch 100 Millionen, jetzt sind wir ungefähr, jetzt sind wir bei 325 Millionen. Das heißt, wenn du insgesamt dein Business da nicht im Griff hast, die Aufsichtsbehörden merken das und beim nächsten Mal wird es einfach teurer. Und sie haben sich nicht nur so was Simples angeguckt wie, da wird jetzt irgendwie ein Google Analytics Cookie auf einer Webseite gesetzt, sondern sie haben noch weiter geschaut, zum Beispiel Einsatz von Tracking-Technologien im Zusammenhang mit E-Mail-Services oder Registrierungen, Nutzerregistrierungen. Das heißt, die Bandbreite dessen, was sich die Aufsichtsbehörden anschauen, wird größer, zumindest bei der französischen. Was aber für Betreiber von digitalen Diensten, also Webseiten oder Apps in Deutschland, aus meiner Sicht interessanter ist im Moment, sind zwei Entscheidungen. Und zwar einmal vom Verwaltungsgericht Hannover aus dem letzten Jahr. Das ist schon aus dem letzten März. Ich möchte hier nur kurz zusammenfassen, was da die Keypoints waren, um zu erklären, warum eine aktuellere Entscheidung aus Österreich noch viel interessanter ist. Und zwar, das VG Hannover hatte bestätigt eine Anordnung der niedersächsischen Aufsichtsbehörde. Unter anderem war das ein Banner, das auf der ersten Ebene keine Möglichkeit hatte zu sagen, ich möchte keine Cookies. Da musste man auf eine zweite Ebene noch ein bisschen was lesen und rumklicken und so weiter. Und das Gericht hat, ich würde sagen, die strengstmögliche Auslegung angenommen und unter anderem gesagt, also hier muss man im Banner auch erst noch ein bisschen scrollen, um Informationen zu bekommen. Und da steht auch nicht die Anzahl der Drittdienste, die eingesetzt werden auf der ersten Ebene und so weiter. Das heißt, neben dem Umstand, dass das Gericht gesagt hat, auf der ersten Ebene, wenn ich da zustimmen kann, muss ich da auch irgendwo ablehnen können, haben die drumherum auch noch relativ strenge Anforderungen ans Design gestellt. Und das war im letzten Jahr, hat das schon den einen oder anderen, ich möchte sagen, interessiert und vielleicht auch aufgeregt. Und ich fand es auch bemerkenswert, es ist zwar nur ein Gericht, nur ein Verwaltungsgericht, noch kein OVG, das sich damit beschäftigt hat, aber wirklich ganz, ganz klar strenge Auslegung dessen, wann eine Einwilligung wirksam ist. Und was ich jetzt so spannend finde, ist eine ganz aktuelle Entscheidung aus Österreich. Der liegt, lass mich kurz gucken, die ist aus dem April, wer das nachlesen möchte, kann das potenziell tun, und zwar, oh Gott, das Aktenzeichen ist so lang, das kann ich nicht vorlesen, aber es ist vom 23. April, und da ging es auch um eine Anordnung der Behörde, in dem Fall der österreichischen, in Bezug auf einen Banner. Das hat im Grunde die Kriterien des VG Hannover eingehalten. Ich dachte, oh, es sieht ja gut aus, ist eine Anzahl von Drittdiensten ist im Banner aufgelistet und sehr informativ, man muss nicht scrollen und so weiter. Und es gab 3 Buttons im Banner, eines mit mehr Informationen, eins zum Ablehnen, eins zum Zustimmen. Und die hatten aber nicht die gleiche Farbe, waren gleich groß, Schriftgröße war gleich, aber das eine war blau, das andere war weiß. Und das sind im Übrigen auch die Farben des Verantwortlichen, die der sonst so benutzt. Ich dachte, das sieht ja eigentlich ganz, ganz gut aus. Also wenn alle das so machen würden, dann hätten wir deutlich weniger Probleme in dem Bereich. Und die Behörde hat aber angeordnet, dass diese Button, selbst wenn sie gleich groß sind und gleiche Schriftgröße, darf es keine bevorzugte Farbgebung geben. Also die haben wirklich angeordnet und in der Anordnung gesagt, es ist unzulässig, dass die Auswahlmöglichkeiten durch ein übermäßig auffälliges Design, wie zum Beispiel eine bevorzugte Farbgebung, die irgendwie lenkend wirken. Und das hat das Gericht dann...
Sogenannte Nudging, oder?
Ja, ja. Genau. Also dieses sogenannte Nudging, das ist kein Begriff, der im Gesetz steht, aber er wird viel verwendet. Ja. Und ich finde, er passt doch. Also, dass man einfach jemanden hinleitet, unabhängig davon, was da auf den Buttons steht. Und faszinierend fand ich, dass das österreichische Bundesverwaltungsgericht das tatsächlich bestätigt hat, unter anderem mit der Begründung, dass nicht mehr mit hinreichender Sicherheit gesagt werden kann, ob Nutzer tatsächlich einwilligen wollen oder lediglich den Weg des geringsten Widerstands wählen, wenn sie die Website nutzen wollen. Und ist davon ausgegangen, dass dieses unterschiedliche Farbdesign also ein Widerstand ist, der dazu führt, dass die erteilte Einwilligung nicht mehr unmissverständlich ist. Das ist schon besonders. Viele Gerichte, die sich damit beschäftigt haben, die reden immer über Freiwilligkeit. Das Gericht hat jetzt das Einwilligungsmerkmal unmissverständlich herangezogen. Und das finde ich unglaublich bemerkenswert, weil es ist die Frage, wie man genatscht wird, wenn man sich verschiedenste Banner anguckt mit verschiedenen Farbgestaltungen und dann Nutzer fragt, wo sie sich eher hingezogen fühlen, dann wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Das ist also allein, dass ein Button eine Farbe hat und ein anderer ein anderer. Das muss nicht zwingend jemanden lenken. Und aber trotzdem hat Behörde und Gericht ganz klar gesagt, das ist unzulässig. Und das finde ich schon spektakulär. Kenne ich auch keine andere Behörde, die das so rigoros vertritt.
Okay, interessant. Also einiges los bei den Cookies.
Ja, also verantwortliche, ich sag mal, oder rechtsberatende Kollegen sollten das auf dem Schirm haben, dass man das doch mal flaggt, dass es mindestens eine Behörde und ein Gericht gibt, was da extrem streng ist und sagt, alle Button müssen gleiche Größe und gleiche Farbe haben.
Also auch nicht mehr viel Spielraum dann für unbedingt für Kreativität.
Nicht mehr viel Spielraum für Kreativität, auch nicht für, ich meine, Unternehmen haben Farben als Designmerkmale. Ist schwierig. Auch hier ein Gericht in einem Mitgliedstaat. Man weiß nicht, was am Ende EuGH dazu sagen würde. Aber ich finde es bemerkenswert und habe das nicht kommen sehen. Das muss ich ehrlicherweise so sagen.
Ja, danke für diese Entscheidungen und vor allen Dingen auch danke für das Kurzinterview.
Sehr gerne. Vielen Dank.
And now I'm going to switch to English for our final podcast guest. I'm joined by Christopher Millard, who closed yesterday's conference day with an incredibly informative presentation on the topic of digital sovereignty. Christopher Millard is a professor for privacy and information law at the Queen Mary University of London, where he leads the Cloud Legal Project, and he's also a practicing information lawyer. Christopher, digital sovereignty is a well-known and frequently used term nowadays, but as I learned from your presentation yesterday, it's not a new concept. Yesterday you mentioned digital sovereignty was already being discussed in Europe in the
way back 70s. In the 1970s.
How is the European Digital Sovereignty Project going?
Well, great question. But first, thank you very much, Carl, for having me on the podcast. It's a great pleasure to be here. This certainly is a hot topic. But as I mentioned in my presentation, there are statements going back more than half a century about people, countries being concerned. So Canada in 1972 said it was concerned about so much Canadian citizen data being stored in another country. And they meant, of course, the United States. And similarly, when Sweden was introducing the world's first national data protection law, which has restrictions on export controls in it, a minister said in the parliament there that it was essential to have this law because Swedish citizens were unprotected affected in the US with their data process there. So it's not a new topic. However, it went quiet for a while and then it became a really hot topic in the last 10 years. As for the EU and how their EU project is going, well, there have been strong statements from people in the European Council and the European Commission now for the last 6 years or so about how it's essential for there to be more autonomy in Europe in terms of digital activities. And more recently, Ursula von der Leyen, in her State of the Nation speech, most recently said, it's again, we have to take back control of our data. So how's this project going, to answer your question? Well, unfortunately, not very well so far, because if you look globally and you also if you look at Europe, you find at least 2/3 of cloud services, the critical infrastructure services, for example, are provided by just 3 companies, and they are all American companies. So we have Amazon with its Amazon Web Services offerings, we have Microsoft with Microsoft Azure, and we have Google with Google Cloud Platform. And if you look at the trend in the last few years, you see the market in Europe has been growing dramatically. Of course, everybody knows that. But if you look at the market share for European cloud providers, sadly, that has been declining. So there's a challenge there. I would say that there's a ray of hope, perhaps, because it looks like the market share for European providers has stopped going down. And as we will discuss in a few minutes, it may be there is a chance now to kickstart the growth of the European market.
Okay, but let us maybe talk about one component of digital sovereignty, the concept of cloud sovereignty. What does cloud sovereignty exactly mean?
That's a great question, and there's no sort of textbook definition of this, but with colleagues in the Cloud Legal Project at Queen Mary University of London, we've tried to distill this down to 3 essential characteristics, or 3, you could say, paradigms or perspectives. So number 1 would be cloud for Europe. So anybody in the world, including American providers who wants to provide cloud services to customers in Europe, has to comply with relevant EU and national laws. And of course, we know these things like GDPR and the NIST directive and the Data Act and DORA and so on. But this is essentially about compliance with local law, and it's not new. This has always been the case. You want to sell into the European market, you have to comply with the laws. So that's number 1, cloud for Europe. But the next level is cloud in Europe. And this is where we've seen huge developments in the last decade or so, where the global cloud providers have been building substantial infrastructure in Europe, and they've been doing it in all the big economies in Europe. So I guess a lot of your listeners are in Germany, and you can look at a map and you can see AWS, Microsoft, Google all have big data centers now in Germany. But this is really, I suppose, about geography. So cloud for Europe is about compliance. Cloud in Europe is about geographical location. Indeed, sometimes people talk about data localization or data residency. That's what this second test is about. But the third level, which is the toughest one really for people at the moment, is the idea of cloud by Europe. And what we mean by that is services offered by European cloud providers, which are not subsidiaries of or at risk of interference by even their US parent companies. And this is not just about compliance or about geography. It's about almost like a nationality requirement to establish ultimate control. And there have been a lot of attempts recently to manage this by shifting the control more to Europe. But I think that's what we think essentially the European Cloud Project is about. And as I said, it's not been going really well yet, but there are signs of life.
So are there already like existing examples of sovereign cloud services, like in the meaning of cloud by Europe?
Well, that's an interesting question, because there's 2 ways you could look at this. The big US hyperscalers, we call them, the big US cloud providers, are all offering sovereign cloud solutions for Europe of one kind or another. And we've looked at these in detail in the Cloud Legal Project. So for example, Microsoft has an EU data boundary, which it's been developing now for several years, and it is a very strong boundary in some ways. Amazon Web Services recently announced a sovereign cloud solution specifically in Germany for German government data. But what we have found is for these external attempts to build a European cloud, there are limits to the sovereignty of the so-called sovereign clouds. So some things are excluded, for example, global cybersecurity, threat monitoring and response, maybe single sign-on authentication so people can travel and access their cloud services. And most recently, we saw an announcement that Microsoft is allowing people to get to the Anthropic service Claude through Microsoft 365, and they have specifically stated, by selecting Anthropic, you acknowledge your data might be processed outside the EU data boundary. So that's looking at attempts by non-EU countries to provide a really European sovereign service, and we think there are challenges for all of them at the moment. But to get to the heart of your question, what about cloud by Europe? Yes, there are some startups, and some of them are scaling up really fast. Okay. And I would say in terms of countries, Germany and France are leading the way at the moment. So we have Stack IT in Germany from the Schwarz Digits company, ultimately part of the Lidl group. And in France, we have OVH, which is also a well-established cloud provider. But I would say that in both these cases, they don't yet have scale. And they are trying to scale up fast. They're investing billions of euros in building infrastructure. And they're starting to attract public sector clients, governments, both at the national level, for example, in Germany, but also we're seeing at the state level and regulated public sector organizations, healthcare, education, and so on, starting to move to these local clouds.
Okay, and at the beginning of June, the European Commission published a legislative proposal, the European Tax Sovereignty Package. What does this legislative package contain, and would you consider it as a useful instrument for achieving the digital sovereignty?
Yes, so this is a very ambitious program of work that the European Commission has proposed. And it's got four main elements. There's a CHIPS Act 2.0, which is to try to facilitate more rapid growth in the design and production of semiconductor products in Europe. There's the Cloud and AI Development Act, which I will talk about in a moment. There's an open source strategy, because one of the responses to being subject to non-EU control is if you are using proprietary software from, say, an American provider, then that is a point of vulnerability in terms of whether you could have the service cut off, for example. So it's a big push for more open source software ecosystems. And the fourth one is really important, which is a strategic roadmap for digitalization and AI in Europe. And we're seeing now a big focus on the fundamental components, like the energy supply, for example. You need a lot of energy if you're going to have hyperscale data centers. And you need to be able to construct these data centers quickly. So we have a historic problem in many countries. I understand also in Germany, where it can take years just to get all the authorizations, the permits to build a data center. And we don't have years to wait anymore. We have to get on with this. So one of the Commission proposals is that there would be a kind of standard template which could be approved in advance, and if somebody wants to construct a data center and if they meet the requirements, then they get approval very quickly and they can get on with it. But just to come back to the cloud and AI, the CADA, as some people are calling it, Cloud and AI Development Act, this does a number of things. It's an attempt to, as I say, kind of kickstart the next level of provision of cloud services in Europe. And it specifically defines four levels of sovereignty. So this is at the heart of the digital sovereignty initiative right now. And these get increasingly difficult, starting almost with the level of compliance. You know, Cloud for Europe, lots of people can meet that standard. But very quickly, once you get to levels 2, 3, and 4, you have to show more and more autonomy and a kind of firewall, both technical and in terms of corporate governance, to show that this really is a European cloud. And at the moment, it's looking pretty difficult. A number of providers will meet the level 2 standard. Nobody probably at the moment could meet 3 or 4, but they're working hard already towards that.
Okay, interesting. And I also read that actually the level 3 can be elected by the Commission, right?
Level 3 has a very complicated exception to it called the Article 18 exception, where a US-controlled cloud provider could potentially qualify, But they wouldn't qualify at the moment because the country has to be already recognized, for example, for GDPR adequacy, which the US is not, generally at least. We have very specific aspects of that. And there mustn't be any laws to compel the cloud service provider, for example, to degrade or stop the service. And here we have some obviously recent examples in the news. So just last week we had the case where at 90 minutes notice, Anthropic was compelled to switch off Mythos 5 and Fable 5, the latest models for Claude. And initially this was just to cover non-US citizens, although complicated because that includes non-US citizens working for Anthropic in the US. Mm. And Anthropic, I think, decided this is not workable and we can't really have the US government interfering like this. So they switched off these new models worldwide. And it all happened extremely fast. Now, there's a big debate as to whether that was necessary. Was there really a security problem? Maybe there was. But I think the lesson to take from this is to show how easy and how quickly these AI services can be disabled. So I suppose over the years, and many of your listeners will have done so much work on this, we've done a lot of work on the question of confidentiality. And the focus on security is very much about disclosure, forced, you know, compelled disclosure to law enforcement or intelligence agencies, things like that. And we've had obviously some very high profile cases, including the Schrems cases, specifically on international data transfers and whether European data or EU data can be kept confidential. I think, though, we have tended to neglect the other elements of security. So in computer science and now in GDPR explicitly, security is about confidentiality and integrity and, crucially, availability. And I think people have neglected the availability risk. And we see with the Anthropic case that you can lose your cloud service, your AI service, suddenly without warning. This, I think, will now be a wake-up call for Europe and a driver to accelerate the development of European cloud services and large language models in Europe. Whether that succeeds, we don't know yet, because it's a huge hill to climb. Ideally, we would be starting this 10, 15 years ago. Starting it now, let's see if there is the political will to put the money in, political will to streamline the regulations to make it possible. But this is where we are, and I think it's a significant point in history.
Thank you so much, Christopher, for this interview, and have a good, safe trip back to London.
Thank you, Karl. It's a great pleasure. Thank you for having me on the podcast.
Ja, und herzlichen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie bis hierher gehört haben. Ein anderes Format, als Sie es sonst gewohnt sind. Drei Gäste mit drei völlig verschiedenen Themen, die aber eben alle hier auf den Kölner Datenschutztagen aufgeworfen wurden. Ich hoffe sehr, dass die Kurzinterviews für Sie erkenntnisreich waren und auf Wiederhören.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.